Werbung.
Rückenschmerzen, Migräne, ständige Erschöpfung? Sie waren bei jedem Arzt und trotzdem findet niemand die Ursache?
Manchmal liegt sie da, wo keiner sucht. Zwischen den Zähnen. Ein falscher Biss kann den ganzen Körper aus dem Gleichgewicht bringen.
Zahnärztin Dr. Nicole Lenz kennt das aus eigener Erfahrung. In ihrem Buch Wenn der Biss nicht passt, zeigt sie, wie Kieferhaltung und Gesundheit zusammenhängen und was sie selbst tun können, um die wahren Ursachen zu erkennen.
Wenn der Biss nicht passt, merken Sie sich diesen Titel. Jetzt überall im Buchhandel und online.
Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens, der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars-Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
Sebastian.
Alter?
46.
Geburtsort?
Lage Lippe in Ostwestfalen.
Dein Beruf?
Unternehmenssprecher.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Musik, Musikproduktion, meine Gitarren, Laufen, Schwimmen, aber hauptsächlich Musik.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Es klingt abgedroschen, aber mittlerweile ist es Carpe Diem.
Ja, aber... Ja, also tatsächlich höre ich häufiger, aber was bleibt uns denn anderes übrig? Ja, ich glaube, das ist, dafür sind wir hier. Also es ist immer ein bisschen so leicht esoterisch, aber ich glaube, wir sind genau dafür da.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? So die klassische Bewerberfrage.
absolut, ja. Was macht mich aus? Ich glaube, dass im beruflichen Kontext es ist eine gewisse, ich sag mal, sachliche Art, die teils ins Analytische abkippen kann. Und privat würde man mich, glaube ich, als sensibel bezeichnen, aber nicht im negativen Sinne.
Ich glaube, es wird nachher noch lustiger, weil natürlich, ja, da kommt natürlich dieses ganz große Musikthema und ich weiß ja, du kannst ja auch für etwas richtig fiebern. Also das heißt, das steht dann im Widerspruch zum Analytischen, aber daraus kann man dann auch wieder was Analytisches machen, ne?
Ja. Also ich ändere das sensibel in feinfühlig.
Dr. Sebastian Feuss ist mein Gesprächspartner. Jacob Collier, das ist der britische Musiker, über den geht es heute im Gespräch mit Dr. Sebastian Feuss.
Ich weiß jetzt, dass du heute in München bist, aber bist du in der Region da an der Lippe oder bist du da aufgewachsen?
Ja, ich bin aufgewachsen in Bad Salzuflen, das ist in der Nähe von Bielefeld. Ich weiß, da gibt es vielleicht die Bielefeld-Verschwörung, aber Bielefeld gibt es nicht. Und ich bin insofern Teil der Verschwörung, weil ich nur in der Nähe wohne. Aber ich war schon mal da. Es gibt Bielefeld. Da habe ich so die ersten 20 Jahre meines Lebens zugebracht. Und dann bin ich für weitere 10 nach Leipzig gezogen, einen kurzen Abstecher über Köln gemacht. Und jetzt bin ich schon seit 14 Jahren in München.
Das heißt Schulzeit, Kindheit, Bad Salzuflen?
Genau, in Ostwestfalen.
In Ostwestfalen. Das ist eine Frage, die muss ich einfach loswerden, weil ich die wirklich jede Woche frage. Warst du ein guter Schüler?
Ja.
Ja, ja. Ein klares Ja.
Es war tatsächlich so. Ja, aber nicht so, weil ich besonders viel gelernt habe im Sinne von Pauken. Es kommt immer doof, ne? Wenn man sagt, irgendwie ich hatte gute Noten, aber hatte ich tatsächlich. Aber ich habe nicht wahnsinnig viel gemacht dafür tatsächlich.
Okay. In Deutsch und Musik gute Noten?
Ja, beides mal eine 1.
Wahrscheinlich hätte ich jetzt alles abfragen können. Das wäre wahrscheinlich immer eine gute Note
gewesen. Nee. Also wenn du Mathe fragen würdest, da wäre es ganz anders. Aber Deutsch und Musik auf jeden Fall.
Hast du schon ein Gefühl gehabt, dass du das vielleicht im Leben mal brauchen wirst? Oder keine Ahnung, manchmal hat man ja so ein Gefühl.
Also bestimmt, ja. Also Musik. Dadurch, dass ich schon so seit meinem sechsten Lebensjahr Gitarre spiele, war eigentlich sehr früh klar, dass das immer eine Rolle in meinem Leben spielen würde. Und Deutsch, ich habe direkt oder schon in der Schulzeit Praktikum gemacht beim Herforder Kreisblatt, hieß das, also im Lokaljournalismus. Und es war eigentlich immer mein Wunsch, zu schreiben und gleichzeitig Musik zu machen. Ja.
Wobei, das ist ja auch das, was wir hier machen. Für mich ist es ja die Königsklasse. Das heißt, der Lokaljournalismus ist mit die spannendste Form des Journalismus, weil du hast ziemlich hohe Anforderungen durch die Überprüfbarkeit, die wie bei keiner anderen Form da ist. Das heißt, wenn ich schreibe, auf der Kreuzung XY ist das und das passiert, dann waren halt viele auch dabei und haben es gesehen und ich muss sehr genau meine Schilderungen setzen. Während, ich sag mal, wenn, was weiß ich, in Bad Bielefeld was passiert, ja, dann ist es für viele im Bundesgebiet erstmal abstrakt.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also, der Lokaljournalismus verdient absolut mehr Ansehen und Anerkennung, als er jetzt womöglich in Teilen hat.
Genau, und weil es so wichtig ist, im Lokaljournalismus genau zu sein, wird dann natürlich auch besonders schlecht bezahlt.
So ist es.
Wobei, es steckt eine Riesenchance drin. Das ist, ich verstehe gerade, weil es gibt ja die ein oder andere Tageszeitung, die durchaus auch noch gegen den Trend arbeitet, aber das sind meistens dann die, die halt auch wirklich sagen, ich gehe auf jeden Termin und ich mache den, ich sag mal, diesen klassischen Kaninchenzüchterverein, den mache ich mit der gleichen Liebe wie einen großen Pressetermin.
Auf jeden Fall. Und man lernt als Nachwuchsjournalist unfassbar viel. Wenn bei einem Schützenfest auf einem Foto die Schützen in der Bildunterzeile nicht in der richtigen Reihenfolge genannt werden, dann gibt es sofort Ärger. Also es ist eine gewisse Unmittelbarkeit da, die jeden Nachwuchsjournalisten prägen sollte.
Sprichst du aus Erfahrung?
Ja. Ja, ich spreche aus Erfahrung.
Also das ist tatsächlich, es hat auch etwas, weil du kommst ins Gespräch mit Menschen, aber ich sag mal, ein kleiner Fehler fällt dir relativ schnell auf die Füße, wird schnell entdeckt. Und auch da ist es dann, das gehört in heutigen Zeiten sowieso dazu, guter Umgang damit ist dann auch klar, auch zu Fehlern stehen. Auch das gehört zum Journalismus, nicht einfach irgendwelche Sachen weglöschen, was heute ja auch hier und da mal gemacht wird. Ist kein guter Stil, in der Arbeit nachvollziehbar sein und wenn man Fehler gemacht hat, auch dann zu dem Fehler stehen. Ja.
Absolut.
Wie lange hast du das gemacht?
Den Lokaljournalismus?
Ja. Das Kreisblatt?
Das Kreisblatt, das Herforder Kreisblatt, da war ich mit 17. Und dann ging ich mit 20, also 3 Jahre habe ich es gemacht und dann habe ich aber im Studium tatsächlich bin ich dem Kreisblatt nochmal treu geblieben. Also ich glaube, es waren so 4 Jahre insgesamt im Lokaljournalismus und dann später nochmal während des Volontariats auch nochmal 4 Monate im Lokalen.
Ja, okay. Das heißt aber auch so dieses Klassische, also wenn ich höre, während des Studiums treu geblieben, also auch dieses Klassische auf Zeilen schreiben, ja? Also mit Zeilenhonorar?
Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Da gab es noch Geld für ein selbstentwickeltes Foto. So alt bin ich schon.
Ein selbstentwickeltes Foto. Ich glaube, dem einen oder anderen müssen wir es tatsächlich erklären. Ne? Das ist echt verrückt, ne? Dass man Bilder nicht gleich sehen konnte.
Das ist so, ja. Aber es macht es trotzdem spannend, mal irgendwie alles selbst gemacht zu haben. Ja? Vom Foto bis zum Text, auf Zeile geschrieben, wie du sagst. Das hat schon geprägt, ja.
Ich merke das ja auch in meiner heutigen Arbeit. Ich habe ja auch das ganze analoge Zeugs gelernt. Und es ist ein Unterschied, wenn du analog, also das Analoge hat nichts verziehen. Ne? Das heißt, der Fehler, der war einfach da.
Der war da, ja.
Und das
hat dazu geführt, dass man ja vielleicht sogar sorgfältiger arbeitet, als das mancher online sozialisierte Kollege heute tut.
Ja. Also ich gucke im Schnitt immer noch auch tatsächlich viel, viel genauer hin, als ich das manchmal sehe, wie andere das machen, weil halt einfach, bei uns war es wirklich das klassische Messer und war es blöd geklebt und schlecht geschnitten, hast du halt immer diese Stelle gehört und du wolltest natürlich ja nicht, dass jemand hört, dass die Stelle geschnitten ist.
Ja, das stimmt. Aber es ist extrem lehrreich gewesen und prägt mich, glaube ich, auch bis heute. Also zum Beispiel das auf Zeile schreiben.
Ja. Journalismus hast du dann auch studiert?
Genau, ich habe Diplomjournalistik und Politikwissenschaft studiert in Leipzig und habe dann am Ende auch noch promoviert in Journalistik. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sebastian Feuß. Ich spreche später mit Dr. Sebastian Feuß über Jacob Collier Und jetzt waren wir gerade bei deinem Werdegang und du hast studiert in Leipzig. Dr. Sebastian Voll ist mein Gesprächspartner.
Wann warst du in Leipzig?
Es war von 2000 bis 2007. Dazwischen habe ich ein Volontariat gemacht bei der Leipziger Volkszeitung. Und von 2007 bis 2010 habe ich promoviert, auch in Leipzig.
Okay. Warum Leipzig?
Ich kam dahin, also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach Dortmund zu gehen zum Studium. Das ist nah an Bielefeld, näher an Bielefeld als Leipzig. Ich habe mich dann aber für Leipzig entschieden, weil in Dortmund konnte man auch Journalistik studieren, brauchte da aber ein NC, ein Numerus Clausus, und in Leipzig brauchte man den nicht. Mich ist jetzt nicht das, also ich habe zwar einen ganz guten NC gehabt, aber ich fand einfach das Verfahren, eine Aufnahmeprüfung zu machen an der Uni Leipzig, fand ich ungleich interessanter, als da einfach mit einem NC irgendwo reinzukommen. Weil die schon die Leute ausgesucht haben, die auch, sagen wir mal, eine Perspektive haben, im Journalismus dann wirklich Fuß zu fassen. Und das fand ich sehr sympathisch. Und ich fand so, wie das da abgelaufen ist, die Aufnahmeprüfung und so weiter, fand ich sehr gut. Und die Stadt hat mir auch unmittelbar gefallen. Und ich wollte, ehrlich gesagt, auch ein bisschen weiter von zu Hause sein und nicht nach Dortmund.
Also ich hatte jetzt ganz, ganz einfach für mich überlegt, wenn ich die Wahl zwischen den beiden Städten, also ich habe Verwandtschaft in Dortmund, deswegen kenne ich das ganz gut. Und ich kenne Leipzig auch gut und alleine schon von dem Gefühl der Stadt hätte ich auch Leipzig den klaren Vorzug gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es auch nicht bereut. Es war ein absolut schönes Studium und ich komme immer wieder gern dahin zurück.
Und nach dem Studium, wo ging es dann hin?
Nach dem Studium, genau, habe ich promoviert, das habe ich schon gesagt. Und dann habe ich dann ein Vorstellungsgespräch bekommen bei der W&V, Werben und Verkaufen in München. Das ist so eine Medien-Marketing-Fachzeitschrift. Und da habe ich dann als Redakteur wiederum gearbeitet im Medienressort. Und zuständig war ich vor allen Dingen so für Fernsehthemen, Produktionsthemen. Und dann ergab sich irgendwann die Möglichkeit, auf die dunkle Seite der Macht zu wechseln, nämlich in die PR. Und das habe ich dann auch gemacht. 2015 war das. Und bin zur Bavaria Filmgruppe als Unternehmenssprecher gegangen. Und da bin ich auch immer noch, nach 11 Jahren.
Okay. Die W&V, das war, also ich bin ein bisschen älter, darf ich ja verraten, aber das war in den 80er oder 90er und ich glaube auch noch in den 2000er so ein absolutes, für alle, die irgendwas mit Medien zu tun hatten, ein absolutes Fachblatt und hatte auch jeder irgendwie.
Ja. War es auch immer noch in den, ich sag mal, 2010ern so. Das ist, also ich glaube, es ist auch heute noch ein angesehenes Fachmagazin, hat aber natürlich wie der Printjournalismus insgesamt schon ein tiefes Tal auch hinter sich. Insofern gibt es heute wahnsinnig viele andere Online-Portale, die dem Ganzen ein bisschen Konkurrenz machen. Aber auch in meiner Zeit war das immer noch ein gutes Wochenmagazin. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht, da zu arbeiten. Ja.
Ja, und es war also tatsächlich, wenn du irgendwie eine Position von A nach B gewechselt hast, dann hast du alles getan, um dort zu erscheinen.
Ja, eine riesige Reichweite einfach. Ja.
Ja. Und ja, es ist ein bisschen wie der Seriencharakter auch. Das ist vielleicht dann jetzt auch der Bezug zu deinem heutigen Arbeitsfeld. Es war schon schön, dass du einmal in der Woche geballt diese Information bekommen hast. Du hast dich gefreut darauf, du hast dich intensiv damit beschäftigt und heute hast du die Situation, dass eigentlich jeden Tag irgendwie so ein kleiner, ja, so eine kleine Botschaft immer reinkommt und dafür ständig, ja. Tatsächlich ist ein bisschen Nostalgie. Ich fand das schon schöner, weil man war intensiv in dem Thema drin, hat sich mit den Sachen beschäftigt und dann war auch wieder für eine Woche gut, was diese Neuigkeiten betrifft.
Wobei ich auch feststelle, so bei, ich sehe das so an meinem Volontär jetzt hier in der PR, der freut sich jede Woche auf die Zeit. Und insofern glaube ich, ist gar nicht so viel Nostalgie nötig, weil auch die nachwachsende Generation offensichtlich sich auch noch auf so ein Wochenmagazin einlassen kann und möchte.
Jetzt hast du das gerade so schön gesagt, du hast auf die dunkle Seite gewechselt, wobei ich sehe das im Unternehmenskontext eigentlich gar nicht. Ich habe wirklich, wo ich Bauchschmerzen habe, ist Kollegen, die von Medium in Politiksprecher wechseln und wieder zurück in die Medien. aus meiner Sicht ist es eine Einbahnstraße. Das heißt, wenn ich mich entscheide, Regierungssprecher zu werden, ist es eigentlich für mich damit verbunden, dass ich nicht mehr glaubwürdig zurück kann in ein Medium. Ich glaube, da haben wir so auch so einen kleinen Knacks in den Medien bekommen. Aber ich sag mal, als Unternehmenssprecher ist die Positionierung für mich ja klar. Ich weiß ja genau, was ich da mache und was ich da tue. Und wenn ich jetzt nicht ausgerechnet in einem journalistischen Ressort bin, das sich nur damit beschäftigt, dann hat es vielleicht ein Geschmäckel, aber ansonsten, glaube ich, sehe ich das gar nicht als die dunkle Seite.
Es wird von Journalisten oftmals so bezeichnet, ne? Aber oder wurde. Ich glaube, dass das heute auch einfach anders ist, dass man, wenn es gut läuft, es ist einfach ein professioneller Austausch von Sprecher und Journalist.
Na, es hat ja auch einen Grund. Also ich meine, ich würde auch, wenn ich jetzt sage, ich bräuchte in einem Unternehmen einen Menschen, der die Unternehmenskommunikation übernimmt, dann nehme ich mir doch jemanden, der einen Redaktionsbetrieb kennt.
Ja, das hat mein Chef genauso gesehen.
Weil es fängt ja bei den Sachen an. Also das heißt, ich weiß, was die Kollegen erwarten, was sie lesen wollen. Ich weiß, wie viel sie lesen wollen. Ich weiß, auf was sie vielleicht reagieren. Und wenn halt Sachen tatsächlich schon sehr genau reinkommen in der Redaktion, ist ja die Wahrscheinlichkeit größer, dass man oft stattfindet.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sebastian Feuß. Jacob Collier, das ist ein ganz großes Thema. Das Thema von Dr. Sebastian Feuß, da sprechen wir später drüber.
Und das heißt, heute informierst du rund um die Bavaria Film?
Rund um die Bavaria Filmgruppe, genau, mit ihren Tochtergesellschaften. Ich mache die, man sagt heute, die Corporate PR. Ja, also ich gehe nicht so sehr auf unsere Programme, sondern kommuniziere auf Unternehmensebene. Genau, das mache ich jetzt tatsächlich schon 11 Jahre und ich mache es sehr gerne.
Okay, sag mir ganz, wenn wir schon dabei sind, was genau macht ihr?
Unsere Tochtergesellschaften, die produzieren, also wir haben im Portfolio zum Beispiel die Rosenheim-Cops, diverse Tatorte aus Münster, Köln, Dortmund, teilweise München. Dann haben wir die Daily Sturm der Liebe, die Medical in aller Freundschaft, die Giovanni Zarella Show. Also da ist wirklich sehr viel dabei und ein breites Portfolio. Und dann haben wir natürlich hier in München die Bavaria Studios, die vielleicht viele kennen. Da finden so Showproduktionen vor allen Dingen heute statt, wie Joko und Klaas. Und dann haben wir noch einen großen Rechtebereich. Also es ist eine sehr breit aufgestellte Gruppe. Ja. Und für all das koordiniere ich die Kommunikation intern und extern.
Ich habe jetzt gerade einen kleinen Schreck gekriegt, weil ich das lange schon nicht mehr so genau verfolge, aber in aller Freundschaft läuft immer noch.
Es läuft immer noch. Das ist wirklich ein Dauerbrenner und ein Phänomen. Ich glaube, seit 20 Jahren.
Ja, ich weiß, ich habe das irgendwie, es gab mal so Zeit lang, weißt du, wenn du einmal so hängen bleibst, dann guckst du ja solche Sachen. Und wenn du dann wieder ausgestiegen bist und verlierst das aus dem Auge, dann kriege ich manchmal einen Schreck. Ja. Aber auch das ist natürlich, du lebst natürlich auch in einer Branche, die massiv im Wechsel ist, ne? Das heißt, auch dort ziehen die digitalen Techniken immer mehr ein, immer mehr Möglichkeiten. Das ist schon ziemlich intensiv alles,
Fall. Ja. Ja, gerade durch die Streaming-Dienste, die jetzt zugekommen sind, an Bedeutung gewonnen haben, so vor 10 Jahren, hat sich wirklich nochmal richtig viel getan in dieser Branche, in der Bewegtbildbranche.
Ja, ich glaube, wenn ich das so verfolge, haben die wirklich alles umgedreht und ich kenne fast, also insbesondere die jüngeren Menschen, ich kenne niemanden, der tatsächlich noch so,
ja,
da hat jeder einen Streamingdienst und man ist es mittlerweile gewohnt, dann irgendwie so eine Serie am Wochenende durchzugucken.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ich habe mich leider auch schon dabei erwischt, deswegen kann ich jetzt gar nicht irgendwie was sagen.
Ja, naja, ich auch. Also ich bin... Wobei es ja mittlerweile gibt es ja schon wieder die gegenläufige Entwicklung. Also neulich ist HBO Max gestartet in Deutschland und die veröffentlichen von neuen Produktionen jede Woche eine Folge.
Wie früher?
Wie früher, genau. Streaming wie früher. Aber es hat auch was irgendwie. Also das ist so wie vorhin mit dem Wochenmagazin. Man freut sich jede Woche auf eine neue Folge.
Also ist tatsächlich bei Stranger Things war das ja auch so. Das heißt, wenn du halt wirklich sehr schnell dabei warst, musstest du auch immer warten, um alles zu sehen.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, diese Vorfreude hat etwas. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen überlegen, diese ständige Verfügbarkeit von allem. Wir sind ja hier auch in einem alten Medium eigentlich Radio, was aber immer noch hervorragend funktioniert. Und ich habe da auch eine Theorie, warum das so hervorragend funktioniert. Natürlich habe ich meinen Streaming-Dienst mit, ich weiß gar nicht wie viel, 20 Millionen Songs gerade. Aber was will ich mit 20 Millionen Songs?
Ja.
Ich kann nur einen hören.
Man kann nur einen auf einmal, genau.
Also das ist, und ich glaube, das ist etwas, das merken wir, wenn wir das Überangebot haben, dass letztendlich, ja, die eigentliche Währung ist die Zeit. Und wenn ich jetzt schaue, höre ich dann doch, wenn ich dann Musik bewusst höre, dann doch oft immer dasselbe.
Ja, ich glaube, das wird auch nochmal, das wird sich auch wieder umkehren, dieser Trend durch KI. KI spült ja nochmal viel mehr Musik, also in Anführungszeichen Musik in den Markt.
Das, was wir Musik nennen, ja.
Das, was wir so Musik nennen, genau. Und das ist sozusagen das ohnehin vorhandene Überangebot potenziert sich nochmal. Und irgendwann tritt, glaube ich, der rückläufige Effekt ein und die Leute kehren wieder dahin zurück, dass sie A, auf Live-Konzerte gehen und B, sich vielleicht intensiver nur mit einem Künstler oder einer Platte oder einem Song auseinandersetzen. Also ich glaube, das kippt irgendwann.
Ich bin mir sicher, es ist sogar schon in vielen Teilen gekippt, weil wenn man einfach nur schaut, ich merke das zum Beispiel bei meinen Kindern, was die sich für Musik raussuchen. Also es gibt eine gewisse Parallele, die hören dieselben 80er wie ich. Also das heißt, da ist, glaube ich, auch ein Jahrzehnt gewesen, das besonders, keine Ahnung, ich weiß nicht, einen besonderen Impact gesetzt hat, vielleicht auch einfach durch diesen Start dieser großen medialen Wirkung, dass es bei vielen halt so eingebrannt ist. Und dann sind es aber dann doch auch oft Sachen, also ich gucke gerne bei meinen Kindern in die Playlist, weil ich weiß dann manchmal schon, was in 6 Monaten ins Radio kommt.
Ja, sehr gut.
Also das ist ganz witzig, ja, wo ich dann einfach mal sage, oder es kommt irgendwie neu und dann sage ich, naja, da war meine Tochter schon vor einem Jahr auf dem Konzert. Also es hat tatsächlich auch irgendetwas so. Die haben dann ein ganz feines Gespür für Dinge, die dann so ein bisschen vor dem Trend kommen. Das finde ich auch sehr. Aber so wehrt sich, glaube ich, jede Generation.
Ja, wahrscheinlich.
Was hörst du denn für Musik?
Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich einen, den ich öfter höre, den wir uns ja auch wahrscheinlich hier unterhalten. Der Jacob Collier höre ich tatsächlich sehr viel. Es gibt aber auch noch andere Sachen auf meinen Playlists. Also ich bin auch ein großer Indie-Fan zum Beispiel. Höre aber, ich sag mal, wenn mich jemand fragt, so wie du, was ich höre, dann sage ich immer alles, wo eine Gitarre drin vorkommt. Das ist so, weil ich mich da gar nicht so festlegen möchte auf das Genre. Denn ich finde alles spannend, wo jemand wirklich Gitarre spielt. Egal wo. Das kann das schlechteste Synthi-Sound sein und die abgeschrammelste Rockgitarre oder eine Konzertgitarre oder jemand, ne, das kann alles sein. Aber ich finde alles spannend, wo eine Gitarre drin vorkommt.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sebastian Feuss. Ich spreche mit Dr. Sebastian Feuss. Er beschäftigt sich mit Jacob Collier und er hat uns auch schon verraten, dass, wenn er Musik hört, dass er alles mag, wo eine Gitarre drin vorkommt.
Warst du schon mal zufällig auf einem Reinhard-May-Konzert?
Aber da würde ich auch hingehen. Ja.
Ja? Ich hoffe, dass er nochmal auf Tour kommt, weil er ist jetzt über 80 Jahre. Aber wenn du mal die Gelegenheit hast, die stehen überall. Das ist sehr beeindruckend, weil du jetzt Gitarre sagst, deswegen fällt mir das halt ein. Wenn ein Mann alleine auf der Bühne, also wirklich alleine auf der Bühne mit einer Gitarre 8000 Menschen unterhält und der Saal ist still.
Ja, toll. Wirklich toll. Ja, das ist das, was Musik auszeichnet, ja.
Und du hörst eine Stecknadel, also diese Stecknadel fallen und das ist, und ich finde, damit kommen wir auf das Thema, weil ich habe Videos gesehen, da hat Jacob auch einen Saal, wo ich das Gefühl habe, genau das kann jetzt passieren.
Das ist so, ja. Also gerade bei dem aktuellen Album von ihm, The Light for Days, das ist im Prinzip nur er, also Stimme und Gitarre. Und wenn man ihn da mal erlebt hat, er geht jetzt auch damit auf Tour im Herbst. Aber ich habe ihn schon vorher mal damit gesehen auf verschiedenen Konzerten. Wenn er dann spielt, Gitarre und Gesang, ist eine ganze Halle von 5000 Menschen oder 10.000 Menschen still. Und das ist toll.
Ich mag diese Momente, wenn du irgendwo in einem Konzert bist und genau das passiert, dass du auf einmal merkst, hier ticken irgendwie, egal ob es 200 oder 4.000 oder 10.000 oder vielleicht noch mehr Menschen sind, ticken gerade für einen ganz kleinen Moment irgendwie, haben dasselbe Gefühl, dieselbe Emotion, und das ist unerreicht, solche Momente.
Ja, das stimmt, und das kann Jacob Collier sehr gut hervorzaubern, egal welche abgespacete Jazz-Pop-Version von irgendeinem Song oder seiner eigenen Songs er gerade vorher gespielt hat, wenn er dann einfach Gitarre und Gesang hat, dann ist es einfach auch eine, ja, er schafft es einfach da, diese Lücke, die da irgendwie entsteht, auch zu füllen dann. Also die musikalische Lücke, meine ich jetzt dann, die Instrumente, die da fehlen, einfach zu füllen, nur mit Gitarre und Stimme.
Würdest du dich als Fan bezeichnen?
Ja, ich bin sicher Jacob Collier-Fan, ja.
Und kannst du noch ergründen, wie das passiert ist? War das irgendwie, ich habe keine Ahnung, manchmal packt einen ein Lied, manchmal, also ich habe mich jetzt beschäftigt, auch in Vorbereitung natürlich unseres Gespräches, und ich finde es halt, also mich amüsiert das, wenn ich sehe, wie er auf der Bühne rumspringt und tatsächlich wie er Menschen fängt, muss ich fast sagen.
Ja, er ist ein Menschenfänger, auf jeden Fall. Ich hatte so eine Initialzündung. Ich war Freund zusammen in Kopenhagen beim Kopenhagen Jazz Festival, und da spielte Jacob eins seiner ersten Konzerte, das war 2017, glaube ich. Und da ging er jetzt auf Tournee mit seiner One-Man-Show. One-Man-Show ist wörtlich zu verstehen, weil er quasi allein dort stand mit ganz vielen Instrumenten um sich rum. Denn er ist ja Multi-Instrumentalist, und er spielte anderthalb Stunden lang ein unfassbares Konzert. Also damals war er, glaube ich, 20 oder so. Und ich habe da gestanden und habe gedacht, das hast du noch nie gesehen, sowas. Ist einfach einzigartig. Und auch damals war er noch nicht so publikumsnah. Klar, das hat sich ja so ein bisschen entwickelt. Heute ist er ja kurz knapp über 30, glaube ich. Aber er ist einfach auch ein witziger Typ, der schon damals irgendwie mit dem Publikum spielen konnte. Und das war so die Initialzündung irgendwie. Und dann habe ich diese Reise, die er so für sich selbst in der vergangenen Dekade unternommen hat, die habe ich mit begleitet, und mit jeder Platte, mit jedem Album ist diese Faszination irgendwo gewachsen, und auch mit jedem Konzert, das ich danach besucht habe. Also ich weiß nicht, wie oft ich ihn live gesehen habe, schon einige Male. Da ist einfach innerhalb der letzten Dekade wahnsinnig viel Faszination dazu gekommen bis heute.
Und wenn du das jetzt so beschreibst, das ist ja für einen jungen Menschen, es ist auch fast egal, ob er 20 oder 30 ist, das ist ja eigentlich auch mutig, sich auf eine Bühne alleine zu stellen und zu schauen, dass man mit dem, was man da so an Instrumenten und Dingen hinstellt, dass man einen ganzen Abend füllt.
Ja, absolut. Zumal er sich immer in Interviews selber als sehr introvertierten Typen bezeichnet. Zumindest damals, als er so um die 20 war. Das kommt nochmal dazu, ja. Also wie er es sozusagen geschafft hat, für sich diese Introvertiertheit ein Stück weit loszuwerden auf der Bühne, das ist auch total schön zu sehen irgendwie, ja, wie jemand so wie Musik es auch schafft, jemanden so die Extrovertiertheit zu übermitteln oder zu überlassen. Das finde ich total, total spannend. Das ist, also man hatte damals so, das ist vielleicht noch so als Bild ganz schön, er hatte die Instrumente so vor sich, um sich rum, wie so eine Wand oder wie so ein Schutz, so, ja, also wie so ein Schutz für den introvertierten Jacob Collier von 20 Jahren. Und heute hat er halt keinen Schutz mehr um sich rum, sondern nimmt das ganze Publikum mit, schließt es in seine Musik ein, und das hat sich geändert, auch sichtbar geändert, ja.
Und ja, wie sage ich das? Also wer so alt ist wie ich, der kennt sie noch, die Fischerchöre. So als Beispiel. Ja, ich meine, es gehört Rudelsingen liegt ja durchaus auch im Trend, ne? Aber ich meine, es gehört trotzdem was dazu. Das funktioniert ja nicht bei jedem, dass alle mitmachen.
Ja, also die Publikumschöre sind ja mittlerweile ein fester Bestandteil jeder Show. Und er dirigiert sein Publikum nur mit Gesten, Mimik, Händen. Das ist schon sehr beeindruckend. Auch, also improvisiert quasi jeden Abend mit seinem Publikum, mit seinem favorisierten Instrument. Und das ist die Stimme schon von Anfang an gewesen. Und das ist, wenn man da steht und Tausende von Menschen um einen herum singen und man hat wieder dieses vereinende Gefühl von Musik, das Musik bringen kann, das hat schon was ganz Besonderes irgendwie. Und wie er es schafft, die Menschen, die alle unterschiedlich sind, zusammenzubringen, in diesem Moment eine ganz besondere, ganz besonderen Chor mitzuerleben, das ist schon wirklich toll. Ja.
Und für mich ist sogar noch eine Faszination mehr drauf, das gelingt weltweit.
Das ist total erstaunlich, ja. Also das funktioniert in Asien genau wie in Südamerika. Das zeigt halt doch, dass wir da eine gemeinsame Sprache finden können. Und dafür steht Jacob Collier auch, für eine Verbindung zwischen Menschen. Das glaube ich, gerade in so einer Zeit wie heute ist Jacob da auch so eine gewisse Projektionsfläche vielleicht. Man sagt, okay, der schafft es, ein verbindendes, ein einendes Momentum zu schaffen. Egal, ob wenn man jetzt sagt, irgendwie in Indien oder im arabischen Raum haben wir dann doch andere musikalische Gesetze, sage ich jetzt mal, als in westlicher Musik. Aber auch da funktioniert es. Ja, er schafft quasi den Brückenschlag über Kontinente und über Kulturen. Und das ist auch sehr beeindruckend.
Ja, das heißt, da, wo wir manchmal nicht mehr unsere Meinungen richtig austauschen können, ja.
Genau.
Ja. Funktioniert. Aber es gibt mir ein gutes Gefühl, weil es heißt ja, wir haben ja dann doch eine Basis und vielleicht ist es auch manchmal okay, es nicht mit Worten austauschen zu müssen, wenn wir auf anderem Weg dann doch wieder irgendwie ein gemeinschaftliches Gefühl hinbekommen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Jetzt haben wir etwas beschrieben. Ich glaube, wir haben ja heute gerade in der Popkultur Dinge, wo einfach tatsächlich eine Gruppe gecastet wird. Dann wird denen Musik auf den Leib geschrieben, wie man sagt. Die werden gestylt. Und das haben wir hier ja alles nicht. Ich glaube, wenn du das wiederholen wolltest, es wird gar nicht funktionieren.
Das wird nicht funktionieren. Also er hat das auch alles, also wie du es beschreibst, ja, es gibt viele Karrieren, die in Ads, also in Social Media beginnen, auf YouTube zum Beispiel. Also da gibt es, denkt man zum Beispiel an solche Künstler wie Justin Bieber oder so, der auch seine ersten Videos auf Social Media hochgeladen hat, also seine Mutter hat die hochgeladen, glaube ich. Und ist jetzt auch irgendwie ein Popstar, beziehungsweise hat sich natürlich von dieser Branche sehr deformieren lassen oder die Branche hat ihn deformiert, je nachdem. Das nahm wirklich mit den Videos, die seine Mutter für ihn hochgeladen hat, seinen Anfang. Bei Jacob ist das ganz anders. Der fing zwar auch im Internet an, aber für den hat nie jemand was gemacht, sondern er hat alles selbst gemacht. Also er hat seine ersten Videos selber hochgeladen, selber geschnitten, selber produziert. Und es entwickelte sich dann die ganze Karriere, die wir heute verfolgen. Natürlich gab es da auch bestimmte Punkte in seiner Karriere, die ein bisschen nützlich waren. Also zum Beispiel Quincy Jones, der ihn entdeckt hat dann über YouTube. Aber im Grunde ist er Herr seiner Karriere gewesen und ist es immer noch.
Naja, ich meine, er musste ja was tun, damit man ihn entdeckt. Das ist ja immer so, das ist, der Erfolg kommt so plötzlich über Nacht. Das ist natürlich nicht der Fall, weil er hat natürlich ja was, er hat ja vorgeliefert, damit jemand, sage ich mal, das entdecken kann und deswegen machen wir ja Dinge, dass wir entdeckt werden, ja?
Ja, das stimmt, ja.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dr. Sebastian Feuß. Dr. Sebastian Feuß ist mein Gesprächspartner und er beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem britischen Musiker Jacob Collier.
Ist es vielleicht das, weil man das so schwer greifen kann, was da passiert? Ist es vielleicht genau der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, ach komm, da schreibe ich ein Buch drüber?
Naja, zumindest kann man mal Sachen sortieren. So, ne? Also die Motivation, dieses Buch zu schreiben, war wirklich zu sagen, diese Reise, die er genommen hat, die ist so spannend und so faszinierend, die muss einfach irgendwie erzählt werden, auch für Leute, die ihn nicht kennen. Das war eigentlich so die Motivation zu sagen, daran kann man auch so viel über Digitalität oder Musik im digitalen Zeitalter, über Lernen, musikalisches Lernen, Lernen fürs Leben, da kann man so viel rausziehen anhand diese Reise in der vergangenen Dekade, dass man die einmal nachzeichnet, weil man nicht nur was über den Typen Jacob Collier erfährt, sondern auch ganz viel darüber, wie man in der Gegenwart seine Karriere beginnt als Musiker und beginnen kann, nämlich im digitalen Raum und wie man aus dem digitalen Raum dann auf die größten Bühnen kommen kann. Oder wir haben es vorhin beschrieben, wie man es schafft, Tausende von Menschen in einem Raum zu vereinen, welche Kraft es dazu braucht oder wie kraftvoll man sein muss. Also das sind alles so Sachen, die man auch an Jacob irgendwie ab oder von ihm ableiten kann. Und deswegen dieses Buch, also es hat durchaus sozusagen einen breiteren Rahmen als nur diese Figur.
Wir haben ja diese fatale Situation, ich weiß gar nicht, ob es fatal ist, aber gerade Medienmenschen, wir versuchen natürlich alles in eine Schublade zu bekommen. Das heißt, wir versuchen irgendwie zu gucken, das ist Pop, das ist Rock, das ist Jazz. Und es ist dann immer schön, wenn dann auf einmal jemand da kommt und dann sage ich, was ist denn das jetzt?
Ja, also den Gefallen tut Jacob Collier einem nicht, dass man da einfach eine Schublade aufmachen kann und sagt, das ist Popmusik, sondern man muss bei ihm ist das Motto Expect the Unexpected. Und der ist in so vielen Kontexten unterwegs, in so vielen Genres, dass man ihn da nicht in einer Schublade fassen kann, sondern in einem großen, ich sage immer, in einem großen Schrank, auf dem Musik draufsteht. Und ab und zu macht er diesen Schrank auf und lässt uns da teilhaben. Das ist sehr schön, sehr gut.
Und deswegen ist der Weg wahrscheinlich auch so gewesen, weil das ist natürlich im ersten Schritt erstmal nichts für sogenannte Mainstream-Medien, also das heißt so für klassische Medien, so wie wir das sind, die möglichst viele Menschen erreichen wollen. Das heißt, da ist erstmal die Musik im ersten Schritt wahrscheinlich, wenn wir sie einfach unkommentiert spielen, erstmal befremdlich.
Ja, das würde ich schon sagen, so für die ersten 8 Jahre seiner Karriere vielleicht. Da waren, sagen wir mal, da hat er sich so ein bisschen emanzipiert aus diesen totalen Fachkreisen heraus. Und heute ist das Ganze doch ein bisschen zugänglicher, würde ich sagen. So die letzten, ich sag mal, bis, also die Jesse 4, Jesse Volume 4 und jetzt The Light for Days, die sind schon sehr stark an den Mainstream angelehnt oder daran orientiert. Was nicht heißt, dass er keine musikalischen Grenzen mehr quasi überwindet in seinen Songs, aber sie sind durchaus, sage ich mal, auch für ein Mainstream-Publikum hörbarer geworden.
Du hast ihn schon getroffen, ne?
Ich habe ihn einmal getroffen, ja, genau, ja.
Und ich weiß nicht, manchmal soll man seine Idole nicht treffen, aber ich glaube, es war okay, ne?
Das war total okay. Ja, das ist einfach, ich habe ihn mal so getroffen nach einem Konzert und da hatten wir Gelegenheit, uns auszutauschen und er ist einfach ein sehr offener, herzlicher, witziger Typ, der einem wirklich auch so das, also er ist authentisch, ja, er ist nicht so dieser, ne, auf der Bühne habe ich euch alle lieb und danach lasst mich bitte in Ruhe. Das ist er irgendwie nicht, also so macht den Eindruck, macht er nicht auf mich. Da hat er schon, also diese Charaktereigenschaft, diese Empathie, ich glaube, die ist ihm zu eigen, die ist ihm wirklich zu eigen.
Das würde mich auch enttäuschen, wenn man die Videos sieht und dann würde das nicht so sein, weil ich glaube, das ist schon eine enorme Wirkung, ne? Das ist für so einen jungen Menschen vor allen Dingen, ja.
Ja, total. Also auch sehr, er ist ja auch sehr, was er so erzählt, das ist ja so reflektiert. Manchmal denkt man dann auch, oh Gott, mit 30, da habe ich noch nicht so reflektiert geredet, ja. Also da hat er echt schon eine gewisse Intellektualität, die auch sehr inspirierend ist dann teilweise bei den Sachen, die er erzählt. Und das ist auch, das macht auch Jacob Collier aus, ne? Das ist immer so dieses Wechselspiel aus Intellektualität, Entertainment, ist es ja letztlich auch dann, und der vollkommenen Musik sozusagen, ja, weil er wirklich Grenzen überwindet und Genres überwindet.
Ist natürlich aber auch logisch, dass ein Mensch, er macht ja auch privilegierte Erfahrungen, das muss man einfach so sagen, der hat natürlich auch eine ganz andere Entwicklung, als wir vielleicht in unseren normalen Lebensläufen, ja, weil ja. Ich glaube, er hat viele Dinge gesehen.
Auf jeden Fall, und ich meine, es ist, der ist in einer Musikerfamilie groß geworden, seine Mutter Susie Collier, die eine große Bedeutung für ihn hat, ist auch Violinistin und ja, wenn man so aufgewachsen ist, ich glaube, in irgendeinem Interview hat die Susie Collier mal gesagt, er konnte singen, bevor er sprechen konnte. Oder irgendwie so war das, glaube ich. Das spricht für sich, ja. Also der ist natürlich, wie du sagst, in einem Umfeld groß geworden, das extrem begünstigt hat, ja, was er heute ist.
Jetzt ist aber die Situation, dass Schubladen hin und her, Struktur hin und her, wenn man ein Buch schreibt, braucht es eine Struktur.
Ja, und meine Struktur, das Buch hat ja nicht umsonst den Untertitel ein musikalisches Mosaik. Die Struktur ist ein Mosaik. Ja, also ich beschreibe nicht linear seinen Werdegang. Der ist vielleicht mit Anfang 30 auch noch nicht so lang, sondern dieser Werdegang in Anführungszeichen, das Porträt ist ein Mosaikstein in diesem. Dazu kommen ganz viele weitere. Da kommen zum Beispiel auch Listicles über seine Vorbilder davor. Also ganz unterschiedliche Textformen auch. Oder ein Kapitel ist so als Manual, als Bedienungsanleitung für seine musiktechnologischen Innovationen geschrieben. Oder eine Social Media Story. Also ganz viele unterschiedliche Textformen, die sich diesem Phänomen Jacob Collier widmen und sich ihm nähern, weil ich glaube, man kann ihm nur so auch gerecht werden irgendwo. Also man kann diesen Jacob Collier nicht linear erzählen. Man muss ihn aus vielen Perspektiven beleuchten. Und am Ende des Tages hoffe ich, dass, wenn man alle Mosaiksteine zusammenlegt, dieses Buches, dass man dann ein doch gutes Bild hat von ihm, dass das Mosaik in all seinen Facetten schimmert und wahrgenommen werden kann.
Na, ich glaube, es ist eine Herausforderung. Du hast sie nach meinem Eindruck gut gemeistert. Und das ist, wenn man ihn zum ersten Mal wahrnimmt und sich mit ihm beschäftigen möchte, weil er übt eine gewisse Faszination aus, dann ist das ein guter Weg, sich ihm auf ja fast allen Bereichen zu nähern.
Ja, denke ich schon. Ja, ich denke, man wird ihm nur so gerecht, ja, dass man das macht.
Weiß er, dass es dieses Buch gibt?
Ja, das Wissen, das weiß er sozusagen. Das hat ihm seine Managerin, bevor ich ihn getroffen habe, ihm auch erzählt, und er war sehr begeistert, was dieses Projekt anbelangt. Leider ist es dann nicht zu einer direkten Zusammenarbeit gekommen, aber er weiß, dass es das Buch gibt, und ich denke, dass es da vielleicht auch die eine oder andere Kontaktaufnahme geben könnte.
Könnte, vielleicht jetzt hier auch nochmal rausgesendet. Ja. Und natürlich bietet sich bei einem Buch natürlich auch an, dass man es wunderbar natürlich auch in andere Sprachen übertragen kann, und vielleicht, ja, hat das halt auch nochmal einen Reiz.
Ich hoffe natürlich, dass ihm das gefällt und er sich daran ein bisschen wiedererkennt. Ja, also das ist mir schon wichtig, dass er der Protagonist da auch sich selbst erkennt da drin.
Ja, aber ich glaube, er ist sich ja durchaus auch bewusst, dass er so facettenreich auf der Bühne ist, dass natürlich auch die Botschaft, und vielleicht ist es auch das Faszinierende, wahrscheinlich bei jedem etwas ein bisschen anders ankommt.
Ja, naja, klar. Der Interpretationsraum ist immer da.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Dr. Sebastian Feuß. Dr. Sebastian Feuß ist Pressesprecher bei der Bavaria Film in München. Er ist gelernter Journalist und er interessiert sich sehr für Musik und für Jacob Collier, der britische Musiker. Und das ist Thema hier im Gespräch.
Spielst du, weil wir hatten es am Anfang mit den Gitarren, spielst du auch Songs von ihm?
Ja, also Jacob hat ja vor ein paar Jahren eine fünfseitige Gitarre der Fachwelt vorgestellt, also die extra für ihn entwickelt worden ist von Andy Taylor, von Taylor Guitars. Und die ist auf den Markt gekommen und ich habe sie mir natürlich gekauft. Ich habe ein bisschen investiert, kann man ja zugeben. Und darauf spiele ich tatsächlich die Songs von seinem The Life for Days Album. Es ist allerdings so, wenn man so klassisch ausgebildete Hände hat wie ich, dann ist das schon Punkrock, was er da so macht mit seinen Händen auf der Gitarre. Sprich, man kann das gar nicht so richtig nachspielen, man muss so seine eigenen Wege irgendwie finden. Aber das ist auch wieder so, das steht auch wieder so typisch. Ja? Also jeder findet so seinen eigenen Weg zu Jacob Collier, und es geht auch über diese Gitarre. Irgendwie, man hat seine künstlerische Vision, sage ich mal, so richtig in der Hand. Ne? Man kann sie irgendwie greifen tatsächlich. Und da spiele ich auch Jacob Collier-Songs. Ja? Manche sind ein bisschen zu wild. Für jeden, der das so hobbymäßig macht. Aber im Grunde spiele ich die Songs, ja.
Also ich habe auch mal versucht, Gitarre zu lernen. Das ist aber sehr lange her und es hat auch nicht wirklich geklappt. Aber nichtsdestotrotz, wie macht man das denn mit fünf Saiten? Das heißt, das ist ja alles, was man an Akkorden, Griffen gelernt hat, ist ja hinfällig schlagartig.
Ist hinfällig, ja, auf jeden Fall. Es ist so, als wenn man nochmal ein neues Instrument lernt. Es ist, also die Saiten sind ja auch anders gestimmt, ne, in Quarten und Quinten, also 4 und 5 Tonschritten. Ganz andere Stimmung als die klassische Gitarre. Und eine Saite fehlt natürlich, klar.
Das, unwichtig, das macht, unwichtig.
Das macht es auch nochmal anders. Aber und man hat nicht diese klassischen Gitarrenakkorde, die man mal gelernt hat, sondern es sind ganz andere Griffe. Es sind ganz andere Griffe. Es sind dieselben Akkorde, klar, dieselben Harmonien, aber es sind andere Griffe. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen so, als wenn man ein bisschen ein neues Instrument lernt. Ja.
Ist er vielleicht auch schon ein bisschen die Antwort? Also ich persönlich tue mich mit insbesondere den letzten 2 Jahrzehnten der Popmusik schwer, weil ich nicht mehr... Ja, ich vermisse so ein bisschen die Innovation. Also weißt du, es gab früher immer wieder mal, jetzt bin ich halt auch schon sehr alt an dieser Stelle, aber was weiß ich, in den 80ern kam auf einmal Yes mit als Rockband und hatten die Elektronik entdeckt. Oder die Stones hatten das mit, wie hieß das, Undercover of the Night oder sowas, hatten sie dann auf einmal so diese technischen digitalen Effekte entdeckt. Und es gab immer wieder so, oder Michael Jackson kam mit Black and White auf einmal rockig daher. Es waren immer solche Brüche, die tatsächlich passiert sind, aber dann irgendwie so ab der 2000er-Wende war das alles nett, aber vorausschaubar. Ist es vielleicht dann auch die Chance, dass so etwas dann entstehen kann, weil wir natürlich auch neugierig sind auf neue Dinge und nicht immer Ähnliches haben wollen?
Ja, genau. Ich glaube, das ist die... Ich würde gar nicht mal so sagen, dass Jacob Collier ja alles radikal anders macht. So, und ich glaube, dass er nur, was er tut, ist, er verbindet einfach Elemente, die noch keiner vor ihm miteinander verbunden hat. In der Weise, sage ich mal. Ne?
Und das aber extremst.
Und das extrem, ja.
Ja, weil das ist, ich hatte ja gerade ein Beispiel gesagt, was weiß ich, die Stones haben irgendwann auch mal Elektro-Effekte entdeckt. Dann waren die halt drin, dann war das, oh, was machen die Stones da? Alle haben hingeguckt und fanden es dann aber doch irgendwann gut. Aber es war halt eine Mischung von 2 Sachen. Und hier sehe ich ja die Mischung von, ich weiß gar nicht, wie viele.
Ja, genau. Er lotet im Prinzip die Grenzen des Machbaren aus und verbindet dann noch Sachen, die vielleicht sehr ungewöhnlich sind, also Mikrotöne, negative Harmonien. Ja, das findet alles in seiner Musik statt und findet man ja im Prinzip in normaler Popmusik oder Musik eines populärer werdenden Künstlers nicht unbedingt so wieder. Also da für ihn ist, glaube ich, das radikal Neue die maximale Auslotung des musikalischen Universums.
Wenn ich dich da so über Musik reden höre, das hätte das auch eine Musikkarriere bei dir werden können?
Ja, also ja, vielleicht. Aber da gibt's so viele, da gibt's auch so viele Grenzen, die mich damals davon abgehalten haben, tatsächlich Gitarre zu studieren. Also ja, ich hätte da bestimmt so als 17, 18-Jähriger Lust drauf gehabt, das irgendwie daraus aus einer Karriere zu machen. Aber da kommen wir vielleicht so ein bisschen an den Anfang tatsächlich zurück. Also diese beiden Elemente, Musik und Deutsch, ja, wir hatten es ja von den beiden Fächern, da hat sich dann das Deutsche irgendwie ein bisschen durchgesetzt, ohne dass die Musik so als Nebenfach immer blieb.
Naja, es ist so ein bisschen wie in dem, was ich hier auch mache. Natürlich hat die Sprache ja auch eine große Wirkung und auch wir haben natürlich die Chance, immer wieder mal selbst in einer Meldung einen Stil zu brechen, irgendetwas anders zu machen und damit auch zu irritieren. Und funktioniert auch heute immer noch.
Ja, das stimmt. Also da ist die Sprache und Musik, die sind sich da sehr nah.
Gut, und du hast ja beides, ne?
Ich habe beides, ja.
Und jetzt in diesem wundervollen Buch auch noch verbunden.
Ja, ich hoffe, dass das wirklich gelungen ist und ja, bin da gespannt auf alle Reaktionen, die da kommen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dr. Sebastian Feuß. Dr. Sebastian Feuß war heute mein Gesprächspartner. Wir haben uns über Jacob Collier unterhalten, unter anderem, das ist der britische Musiker, der weltweit innerhalb kürzester Zeit riesige Arenen füllt und zum Mitmachen bewegt und vieles mehr. Ein Ausnahmekünstler, würde ich jetzt mal sagen.
Ist es aber auch doch spannend, dass ein Künstler, der in der digitalen Welt so hochgekommen ist und angefangen hat, dann tatsächlich dann doch jetzt auch in der Analogen angekommen ist.
Ja, genau. Das ist so. Ja, ob das nun auf der Konzertbühne ist oder jetzt in Buchform. Das ist wirklich spannend zu sehen. Ja, dass da aus dem Digitalen heraus eine analoge Karriere dann auch weitergehen kann.
Also er war letztes Jahr in Wiesbaden. Ich kann das wirklich nur, wenn es die Gelegenheit gibt, zu empfehlen, sich darauf einzulassen. Und selbst wenn es einen nicht hundertprozentig anspricht, ist es trotzdem ein guter Abend.
Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso. Ja. Das sehen auch viele Leute, die ich schon mitgeschleift habe zu Konzerten von genauso.
Okay. Ja. Ist das so? Sebastian will wieder ins Konzert.
Ja. Na, jetzt ist es tatsächlich so, durch das Buch und so weiter, ist natürlich bei mir im Freundeskreis dann auch nochmal irgendwie für extra Attention gesorgt. So, und die sagen, naja, jetzt muss ich jetzt natürlich hier auch mal irgendwie im Konzert gehen. Und dann war ich letztes Jahr mit einer Freundin da in Hamburg und ich kannte ihn vorher auch nicht, hat aber dann wirklich gesagt, also ich würde mir jetzt zu Hause nicht unbedingt eine Jacob Collier Spotify-List machen, aber dieses Konzert ist schon echt wirklich beeindruckend gewesen.
Ja, aber was wollen wir denn mehr als schöne Momente? Letztendlich ist es doch, also komprimiert ist es das, auf das es im Leben ankommt.
Genau, und das ist wahrscheinlich sein größtes Verdienst, ja, dass er diese Momente schaffen kann.
Ja, und sehr schön, dass du es geschafft hast, ja, um diese Momente, diese Texte zu bauen.
Vielen Dank, ja.
Ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne.
Komm.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.